Guten Abend miteinander, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich hier bei uns in der FG Gwatz. Freut mich sehr, dass ihr alle gekommen sind zu dem Vortrag heute Abend, wo wir hören dürfen zum Thema Wissenschaft und Glaube. Wie hängt das zusammen? Hängt das überhaupt irgendwie zusammen oder hängt das gar nicht zusammen? Ich weiss nicht, einige von euch kennen vielleicht noch die IKEA-Werbung, die vor einigen Jahren gelaufen ist. Wohnst du noch oder lebst du schon? Mögt ihr euch erinnern an die IKEA-Werbung? Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich war an einem Vortrag vor ein paar Jahren von einer atheistischen Vereinigung, die neu gegründet worden ist. Und dort hat sehr ein bekannter Genetiker in der Schweiz geredet, hat das Hauptreferat gehabt und ist bekennend Atheist. Und sein Vortrag hat er angefangen mit der Frage: Glaubst du noch oder denkst du schon? Das war ein Moment, wo mir einmal mehr wieder bewusst worden ist. Anscheinend ist Glauben und Denken, Glauben und Wissenschaft, Bibel und Forschen, das ist für sehr viele Menschen heute ein Widerspruch. Das hat seine Gründe, aber was mich sehr freut, ist, dass wir heute Abend jemanden da haben, der zu dem Thema wird reden, wo ich hoffe, dass er spürt und merkt, die zwei Sachen sind eben kein Widerspruch, einfach einmal per se und in sich, sondern die kann man sehr gut vereinen. Wenn ich ins Gespräch komme mit Menschen als Pfarrer und zu dieser Frage eine Antwort gebe, dann werde ich meistens ein bisschen belächelt und dann sagen mir die Leute, ja, du bist Theologe, du bist Pfarrer, du hast ja keine Ahnung von Wissenschaft. Stimmt natürlich, ich habe wirklich nicht so viel Ahnung. Aber ich bin sehr froh, dass heute Abend jemand da ist, der Ahnung hat, und zwar der Dr. Werner Gitt. Und ich möchte ihn euch ganz kurz vorstellen. Und ich mache das auf Hochdeutsch, dass er auch versteht, wie ich ihn vorstelle. Meine erste Frage an ihn heute war, wie muss ich Sie ansprechen? Herr Werner Gitt, Dr. Gitt, Herr Professor oder Herr Professor Dr. Werner Gitt? Er hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, ich bin Werner Gitt, aber ich spreche ihn, wir haben uns jetzt geeinigt, ich werde ihn mit Herr Dr. Gitt ansprechen heute Abend. Einfach, dass ihr auch wisst, wie ihr ihn ansprechen könnt, wenn ihr nach dem Vortrag Fragen habt, denn er wird euch für Fragen auch zur Verfügung stellen, wenn ihr Fragen habt. Dr. Gitt ist 1937 auf die Welt gekommen in Rheineck. Ich komme auch aus Rheineck, nicht aus dem gleichen Rheineck, das ist das Rheineck in Ostpreußen, wo er herkommt. Ich komme vom Rheineck am Bodensee. Trotzdem hat es mich gefreut, als ich das gelesen habe. Ist mit 9 Jahren damals vor der russischen Besatzung eigentlich damals geflohen, 1945, genau mit seinen Eltern in den Westen. Hat dann an der Technischen Hochschule Hannover ein Ingenieurstudium angefangen und dort einen Abschluss gemacht als Diplom-Ingenieur. War dann Assistent am Institut für Regelungstechnik an der Hochschule Aachen und hat dann 2 Jahre lang eine Forschungsarbeit gemacht und danach promoviert zum Doktor Ingenieur. Er war über 30 Jahre lang Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Also ihr merkt schon, das ist nicht irgendjemand, das ist ein hochkarätiger Mann. Er wurde dann auch zum Direktor und Professor an der PTB ernannt und hat sich eigentlich im deutschsprachigen Raum vor allem auch dadurch ausgezeichnet, dass er sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat. Sehr, sehr viele Bücher, sehr, sehr viele Traktate rund um diese ganze Thematik Evolution und Schöpfung. Und er ist im deutschsprachigen Raum eigentlich enorm bekannt. Auch darüber haben wir gesprochen. Er war sehr erstaunt, dass mich so viele Leute kennen. Woher kennen die mich? Ich habe dann gesagt, Sie sind einer der wenigen, der auf Deutsch Bücher veröffentlicht hat zu diesen Themen. Deswegen kennt man Dr. Werner Gitt, Herr Dr. Werner Gitt bei uns. Er ist verheiratet mit Marion, sie haben 2 erwachsene Kinder und ich bitte Sie, dass Sie nach vorne kommen und bitte euch, dass ihr ihn mit einem kräftigen Applaus begrüßt. Wir haben abgemacht, dass wir mit ein paar Fragen einsteigen. Ich möchte einfach ihm ein paar Fragen stellen, weil das sind Fragen, die mir immer wieder begegnen. Vielleicht sind es Fragen, die euch begegnen oder vielleicht sogar Fragen, die ihr selber habt. Dr. Gitt, mir wird oftmals gesagt, eben Wissenschaft und Glaube, das sind unvereinbare Gegensätze. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann höre ich als Pastor immer wieder Aussagen, dass Leute sagen, ja, die Leute, die die Bibel verfasst haben, die wussten es eben nicht besser, wie die Welt entstanden ist. Oder sie hatten keine Erklärung für Dinge, die in der Natur vor sich gehen und haben das dann einfach als Wunder deklariert. Wir heute, wir leben in einer aufgeklärten Zeit, wo es die Naturwissenschaften gibt. Wir wissen es besser. Es ist ja schon lange bewiesen, dass es gar keinen Gott geben kann, dass es keinen Schöpfer geben kann. Meine Frage ist, was kann denn Wissenschaft überhaupt in diesen Bereichen und was kann sie nicht?
Wissenschaft kann nur beobachten, das, was vorhanden ist, und daraus Schlussfolgerungen ziehen und Naturgesetze beschreiben. Mehr kann die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft kann nicht beurteilen, wie etwas entstanden ist und auch wohin die Welt geht. Das sind Fragen, die außerhalb der Wissenschaft sind. Aber leider wird in der Wissenschaft dieser Bogen zu weit gespannt und man versucht, Aussagen zu geben, wo die Wissenschaft gar keine Kompetenz mehr hat. Das ist die Tragik in unserer Zeit und das hören wir ständig in den Medien, wo diese Grenzüberschreitung vorgenommen wird. Wenn die Wissenschaft nur das aussagt, was sie wirklich durch Forschung, durch Beobachtung herauskriegt, dann gibt es überhaupt keinen Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Die Bibel ist eine andere Quelle, ist eine göttliche Quelle, die darüber hinausgeht, was wir erforschen können. Viele Dinge sind für uns unerforschbar, wir können sie gar nicht rausfinden. Und da brauchen wir eine andere Quelle, die darüber hinausgeht und uns informiert.
Jetzt wird mir immer wieder gesagt, Sie haben gesagt, forschen, nachdenken. Was auch immer wieder einem entgegenkommt, ist, dass Menschen, die glauben, sind ja ohnehin schon einmal voller Prämissen, voller Vorstellungen, die sie eben in sich tragen. Auf der anderen Seite ist da die Wissenschaft, die eben forscht und die vorurteilsfrei ist, ohne vorgesetztes, vorgefasstes Weltbild. Wie neutral ist die Wissenschaft? Gibt es das überhaupt so etwas wie rein objektive, vorurteilsfreie Wissenschaft?
Naja, die Wissenschaft ist eben nicht vorurteilsfrei, sondern man kann sagen, seit der Aufklärung hat man ganz neue Prämissen sich geschaffen, hat gesagt, wir betrachten die Welt so, als würde sie nur aus Materie bestehen und es gibt nur Materie und nichts weiteres. Das nennt man den Materialismus. Und der Materialismus hat eingezogen in alle Bereiche der Wissenschaft. Und von daher versucht man und ist gezwungen, alles, was wir sehen, auch an komplexen Phänomenen, nur aus der Materie heraus zu erklären. Das funktioniert vorne wie hinten nicht. Das kann in der Physik geht das ganz gut, in der Mathematik geht das auch. Aber in den biologischen Wissenschaften und überhaupt in den Lebenswissenschaften funktioniert dieser Ansatz überhaupt nicht, weil wir alles, was wir beobachten, ist sehr zielorientiert gestaltet. Und wir kommen in der Wissenschaft überhaupt nicht dahinter in den meisten Fällen, wie das überhaupt konstruiert ist und wie das funktioniert. Ständig stehen wir bei den Werken der Schöpfung an der Stelle, dass wir sagen, wir haben es nicht verstanden. Und daran sieht man ganz deutlich, dass dieser Ansatz, von der Materie her alles deuten zu wollen, ein wirklich falscher Ansatz ist.
Kann man das Universum nicht mathematisch erklären?
Man kann so vieles nicht mathematisch erklären. Nein, man versucht das immer wieder. Es ist ja der große Versuch, das Universum mit einer Weltformel zu erklären, wo man alles zusammenfasst, alle Bereiche und das in eine einzige Formel drücken kann. Aber das ist nie gelungen und nach meiner Ansicht wird das auch gar nicht nötig sein. Warum soll das auch sein?
Sie haben als Wissenschaftler ja viele Bücher veröffentlicht rund um die Frage Schöpfung, Evolution, Naturwissenschaft, Glaube. Vor einigen Jahren am Vortrag dieses bekannten Atheisten habe ich erlebt, wie er x-mal den Satz gesagt hat in diesem Vortrag, Evolution ist ein Fakt, Glaube ist ein Unsinn. Ist Evolution tatsächlich ein Fakt? Weil wir werden bombardiert mit dieser Botschaft. Das ist bewiesen, das ist ein Fakt.
Also zur Evolution muss man sagen, es ist der größte Blödsinn, der je in diese Welt hinein produziert worden ist. Es ist auch der größte Irrtum des 21. Jahrhunderts. Ich werde gleich nachher in meinem Vortrag speziell darauf eingehen. Aber jetzt so viel sei schon gesagt. Evolution ist ein Prozess, den es auf dieser Welt nie gegeben hat. Nie. Das kann man mit wissenschaftlicher Begründung sagen. Ich habe ein paar kleine Schriften mitgebracht, die Widerlegung der Evolution durch Naturgesetze, also nicht durch die Bibel, sondern durch Naturgesetze, die haben wir leider noch im Koffer, die bringen wir aber morgen früh mit, kann man sich dann bedienen. Es wird sicherlich nicht reichen, aber die kann man nachbestellen und ich würde mich freuen, wenn Sie die, diese Argumente lesen würden. Und ich glaube, dann werden sie Abstand nehmen von jeglichen Gedanken der Evolution. Er ist wirklich im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar. Nach all dem Wissen, was wir heute haben.
Was eben Darwin zum Beispiel nicht hatte, nehme ich mal an.
Zu seiner Zeit kein Problem. Mhm. Der hatte die wissenschaftlichen Kenntnisse hier gar nicht, die wir heute haben. Mhm. Also als Anfangsgedanke damals ist das okay, aber dann muss man auch einen Paradigmenwechsel vornehmen.
Eine letzte Frage. Mir begegnet immer wieder die Haltung, dass Menschen sagen, was die Bibel oder was auch andere religiöse Bücher sagen, das ist für mich nicht wahr, das glaube ich eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem religiös, weil Religion mir gut tut, tut mir im Bauch, so in der Bauchgegend gut, das ist sowas fürs Herz und fürs Gemüt und ich genieße das. Ich habe Freunde, die mir sagen, ich gehe oft in die Kirche und dann sitze ich da und genieße die Stille oder meditiere da vor mich hin oder so. Aber mit dem Gott der Kirche oder dem Gott der Bibel sagen Sie, kann ich nichts anfangen, weil das ist ja alles nicht wahr. Was würden Sie als Wissenschaftler dazu sagen? Inwiefern ist die Frage, ob das, was ich glaube, auch tatsächlich wahr ist, inwiefern ist diese Frage wichtig, die Wahrheitsfrage?
Also für mich war die Frage äußerst wichtig. Ich habe mich aufgrund dieser Aussage, ob die Bibel wahr ist, auch einmal bekehrt. Das war 1972. In der Stadthalle in Braunschweig. Und da wurde sehr klar die Sache auf den Punkt gebracht hinsichtlich Wahrheit. Und das ist die Kernfrage der Bibel überhaupt. Ist die Bibel wahr oder nicht? Darauf werde ich morgen Vormittag eingehen. Das kann man sogar mathematisch beweisen. Diese Frage wollten Sie ja so auch gestellt haben. Mhm. Ich werde morgen früh einen mathematischen Beweis bezüglich der Bibel bringen. Und ich hoffe, das wird auch von jedem verstanden. Die Schweizer sind ja gute Mathematiker. Da werden wir keine Probleme haben.
Werden Sie als Wissenschaftler im Kreis der Wissenschaftler ernst genommen? Als Mensch, der sagt, ich bin Wissenschaftler, aber ich glaube auch an die Bibel? Kann man Sie ernst nehmen? In den Kreisen?
Ja, also ich war ja 30 Jahre lang bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig tätig. Das ist ja ein rein wissenschaftliches Institut. Und ich habe dort auch meinen Glauben gelebt. Das wussten die Leute. Aber die Leute haben auch anerkannt, was ich wissenschaftlich gemacht habe. Denn dort galt ja, ein Wissenschaftler gilt ja dann erst was, wenn er auch publiziert hat, wenn er neue Erkenntnisse publiziert hat. Und von daher war ich anerkannt, aber natürlich hat man nicht das geglaubt, was ich glaube. Nun, das blieb natürlich immer ein Unterschied.
Nun sind Sie ja, Sie sind noch jung und Sie wirken sehr dynamisch, aber Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Sind Sie Vertreter einer aussterbenden Rasse oder gibt es noch andere wie Sie, die als Wissenschaftler sagen, und trotzdem vertraue ich irgendwo an eine höhere Macht, glaube ich an ein Buch, das schon uralt ist und voll von unwissenschaftlichen Aussagen ist? Gibt es noch andere wie Sie?
Also ich bin ja im Laufe der Jahre auf allen Erdteilen dieser Welt gewesen mit Vorträgen und ich habe auch auf allen Erdteilen Wissenschaftler gefunden, die der Bibel in ihrem ganzen Umfang glauben und die aber auch gute Wissenschaftler sind ihres jeweiligen Fachgebietes. Also es ist kein Widerspruch, aber da von der Sorte gibt es mehrere. Und da kann man sich auch eigentlich nur freuen, dass das so ist.
Okay, ja, da freuen wir uns. Super. Vielen, vielen Dank auch für die Fragen, die Sie beantwortet haben. Und jetzt freuen wir uns sehr auf das, was wir von Ihnen hören werden. Vielen Dank.
Achso, bin schon dran, ja. Oh, kann man das Licht vielleicht ein klein wenig dämpfen? Ja, das ist wunderbar. Ja, zunächst mal heiße ich Sie willkommen, dass Sie gekommen sind zu diesem Abendvortrag, dass Sie die Zeit genommen haben, um zu ein paar Themen, die wir heute Abend anschneiden werden, etwas zu hören. Herzlichen Dank auch für die freundliche Begrüßung, die freundliche Einladung und dass Sie auch ein paar wunderbare Fragen gestellt haben. Wir gehen ja alle mit vielen Fragen durch unser Leben. Das wurde mir so richtig deutlich, als ich vor einiger Zeit einen langen Brief bekam. Das war der längste Brief, den ich überhaupt je bekommen hatte. Der war so dick und das waren 400 Seiten, sogar ein bisschen drüber. Und dieser Mann, der mir da geschrieben hatte, hatte aufgrund dieses Fragenbuches, was hier auch auf dem Büchertisch liegt, das hat er wohl gelesen, und da waren neue Fragen entstanden und die hat er dann auf 400 Seiten formuliert. Und daran wurde mir deutlich, dass es uns vielleicht allen so geht, dass wir viele Fragen haben und dass wir Antworten suchen. Und ich habe festgestellt, wenn man einmal so all die Fragen durchgeht, die einem von Leuten gestellt werden, dass es eine merkwürdige Wiederholung gibt, eine Häufung. Und ich habe so festgestellt, so die 10 häufigsten Fragen, die es so gibt, beziehungsweise auch Gegenargumente gegen den Glauben, die wollen wir heute Abend einmal so ein Stück weit durchgehen. Und die erste Frage, die natürlich sofort kommt und die mir jetzt ja auch gestellt worden ist, ist natürlich die Frage der Bibel. Ist die Bibel glaubwürdig oder nicht? Da hängt eigentlich ja alles dran. Wenn die Bibel falsch ist, dann könnten wir alles vergessen. Dann könnten wir auch unsere Gemeinden einstampfen. Dann wäre das einfach nur ein Verein zum Zeitvertreib, genau wie das auch ein Sportverein sein kann. Aber wenn die Bibel wahr ist, dann hat das eine unglaubliche Konsequenz. Die Bibel ist voller Aussagen, voller sehr scharfer Aussagen, die gar nicht in unser Weltbild heute hineinpassen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und niemand kommt zum Vater denn durch mich, das ist so eine radikale Aussage, so eine ausschließende Formulierung, dass alles andere nicht gilt. Das passt überhaupt nicht in unser Weltbild hinein. Und das ist vielleicht auch ein Grund mit, dass man die Bibel ablehnt, weil sie so markant ist in ihren Aussagen. Aber das fing eigentlich erst an, das Auflösen der Bibel mit der Aufklärung, wo man nicht mehr akzeptiert hat, dass die Bibel Wunder beschreibt, die offensichtlich gegen die naturwissenschaftliche Erfahrung gesprochen haben. Das war der erste Anlass. Und dann kamen leider auch viele Theologen mit dazu, die die Bibel auch kritisch betrachtet haben. Und auf diese Weise hat sich so eine Verbreitung breit gemacht, dass man der Bibel nicht mehr in allem vertraut. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, es ist ein harter Kampf, wenn man durch die Schule gegangen ist mit dieser Auffassung der Aufklärung und dann versucht rauszukriegen, ist die Bibel wirklich haltbar und wahr? Das ist ein innerer Kampf, den ich also selbst durchlebt habe, aber ich kann sagen, ich bin jetzt durch. Ich bin an der Stelle angekommen, dass ich sagen kann, ich kann wirklich jedem Satz der Bibel glauben. Also die erste Frage, die Bibel ist ja auch nur von Menschen geschrieben. Was ich jetzt nennen werde, sind immer Argumente, die gegen den Glauben gerichtet sind. Nicht dafür, sondern dagegen. Die Bibel ist auch nur von Menschen geschrieben. Darauf muss man zunächst mal sagen, was antwortet die Bibel selbst dazu, wie sie verstanden sein will. Und da sehen wir gleich, es ist ein sehr hoher Anspruch, der Jesus von der Paulus sagt, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Der Paulus hätte sagen können, ich war bei dem berühmten Professor Gamaliel, da habe ich alles studiert und gelernt und hätte sich auf ihn berufen können. Tut er aber nicht, sondern er sagt, ich habe die Information von Jesus Christus. Also das ist seine Quelle. Und im 2. Timotheusbrief lesen wir, alle Schrift von Gott eingegeben. Also nicht von Menschen, das, was immer behauptet wird. Die Bibel ist von Gott. Und es stellt sich gleich die Frage, ist denn das auch von Gott, wenn David im Psalm 32 sagt, wie elend es ihm zumute war nach dem Sündigen? Das ist doch Originalton David. Da hat doch Gott nichts zu suchen. Antwort, doch. Denn wer mag schon gerne beschreiben, wie er gesündigt hat. Also ich jedenfalls nicht. Und das wird uns allen so gehen. Und dem David ging es genauso. Aber Gott hat gesagt, mein lieber David, schreibe mal auf, wie es dir zumute war, als du gesündigt hast. Und dann hat Gott aufgepasst, was er schreibt. Es war schon das von ihm Geschriebene, aber Gott hat aufgepasst, darauf geachtet, dass er wirklich die Wahrheit schreibt. Nicht übertreibt, nicht unterschreibt, sondern wie es ihm ergangen ist. Und so können wir auch diese Teile, wo wir den Eindruck haben, dass jetzt einfach ein persönliches Zeugnis, da sehen wir doch, das ist von Gott autorisiert. Und darum steht auch hier in dieser generellen Weise im 2. Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und die dritte Stelle steht im 2. Petrusbrief, dass vom Heiligen Geist Menschen getrieben waren, das aufzuschreiben. Also das ist zunächst mal die Meinung der Bibel selbst. Und dann finden wir in der Bibel ein interessantes Wort in Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Damit ist zunächst einmal das gemeint, was in der Bibel formuliert ist. Wir können das nicht alles verstehen. Ist auch gut so, daran erkennen wir, es ist ein göttliches Buch. Aber die Schöpfung, die wir sehen, ist ja auch von demselben Schöpfer gemacht. Und wenn wir da hineinschauen in die Schöpfung, auch aus wissenschaftlicher Sicht, landen wir ständig in eine Sackgasse. Wir kommen nicht weiter. Warum? Weil unser Kenntnisstand, unsere Forschungsmöglichkeiten nicht ausreichen, um das zu verstehen. Dazu einfach mal ein paar Beispiele. Alles, was wir heute gegessen haben, vom Frühstück angefangen, ist alles einmal über den Prozess der Photosynthese weggegangen. Alles, was wir gegessen haben. Also ein äußerst wichtiger Prozess. Aber kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker, kein Physiker kann wirklich erklären, wie der Prozess funktioniert. Wir kennen ein paar Grundgleichungen, aber kein Verfahrenstechniker ist in der Lage, diesen Prozess nachzubauen. Geht nicht. Das sind Gottes Gedanken, wir verstehen sie nicht. Vor einigen Jahren bin ich in Namibia gewesen, da haben wir eine ganz merkwürdige Pflanze gesehen, man konnte es kaum glauben. Das ist die Welwitschia mirabilis, eine Pflanze, die in der Wüste wächst, mit so breiten Blättern, 30 cm breit, und die liegen ausgebreitet in der Wüste, wo es am Tage bis zu 50 Grad heiß wird. Und nun fragt man sich mal, davor steht, wie ist das möglich, dass so eine Pflanze so in grüner Weise gedeihen kann? Das ist auch gar nicht möglich. Und in der Tat, die Botaniker aus aller Welt kommen hin und forschen an dieser Pflanze, um das rauszukriegen. Und sie hat ein tiefes Geheimnis. Diese Pflanze hat nämlich auf der Blattoberfläche pro Quadratzentimeter 76 Poren. Nicht 86, auch nicht 66, sondern genau kalkuliert 76 Poren. Was machen die? Morgens öffnet die Pflanze alle Poren von den breiten Blättern und die Pflanze saugt die Feuchtigkeit hinein, die durch den frischen Wind vom Atlantik kommt. Und so pumpt sich die Pflanze, soweit es geht, mit Wasser voll. Dann steigt die Temperatur, es geht auf 30 Grad, auf 40 Grad. Jetzt ist kein Wasser aus der Luft mehr zu holen, weil die relative Feuchte abgenommen hat. So schließt sie die Poren. Alle Jalousien werden dicht gefahren. Aber die Temperatur steigt weiter an. Jetzt müsste eigentlich der Augenblick kommen, wo die Pflanze vertrocknet. Tut sie aber nicht. Was macht sie? Sie öffnet die Poren, alle Poren auf. Das Wasser wird freigegeben. Und was passiert, wenn Wasser verdunstet? Das wissen wir noch vom Physikunterricht. Dann wird es kalt. Das ist die Verdunstungskälte. Das heißt, die Pflanze ist so gebaut, so konstruiert, dass sie zum rechten Augenblick die Poren öffnet, um damit alle, dass die Verdunstungskältung genutzt wird, damit die Pflanze auch bei größter Hitze existieren kann. Und was ist der Erfolg dieser Pflanze? Wie lange kann sie leben? Die Ältesten, die dort gesehen sind, hat man mit einem Zaun versehen, dass sie nicht zertrampelt werden. Die sind 5000 Jahre alt. Dieselbe Pflanze. Also nicht Nachkommen, dieselbe Pflanze. Da sieht man, der Schöpfer macht Dinge, worüber man staunen kann, und wir verstehen letztlich nicht, wie das alles funktioniert. Das sind immer nur kleine Details, die wir da herauskriegen. Die Bibel beantwortet mir Fragen, die ich anderweitig von keinem beantwortet kriege, nämlich woher komme ich? Ich weiß zwar, dass ich in Ostpreußen geboren bin, aber woher kommen meine Eltern, meine Großeltern, wo kommen die her? Warum sind wir hier auf dieser Erde? Das kann keine Wissenschaft beantworten. Das gehört auch nicht zum Fragenkomplex der Wissenschaft. Und warum lebe ich einfach hier einige Jahre? Und wohin geht's dann? Gibt es überhaupt etwas, was danach ist? Und darauf gibt allein die Bibel konsequente Antworten, sodass wir die Grundfragen unseres Lebens dort in der Bibel beantwortet finden. Warum die Bibel insgesamt glaubwürdig ist, wirklich hundertprozentig glaubwürdig ist, das werde ich morgen früh erklären. Darum werde ich jetzt in diesem Moment nicht darauf eingehen. Ich will nur mal ein Beispiel noch herausgreifen, worüber ich neulich in einer Zeitschrift las von einem Biologen. Und er wunderte sich, dass bei vielen Tieren die Geburt so reibungslos funktioniert. Und er schreibt zum Beispiel, beim Gnu ist das so, die hochträchtige Gnu-Kuh zieht mit ihrer Herde weiter. Fast unmittelbar zu Beginn der Geburt sondert sie sich etwas von der Herde ab. Sie gebiert das große, sehr weit entwickelte Junge ohne Hast und Klagen, leckt es trocken, massiert es und hilft dann dem starksigen Kalb, wenn nötig, auf die Beine. Den Rest besorgt das Neugeborene selbst. Der eigentliche Geburtsvorgang dauert nur ein paar Minuten. Doch auch diese Zeitspanne kann zu lang sein, wenn Gefahr droht. Dann unterbricht das Gnu einfach und läuft weiter, bis das halb herausschauende Kalb an sicherer Stelle gesetzt werden kann. Und so beschreibt er die Seelöwen und die Giraffen, wie das alles reibungslos funktioniert. Ohne Probleme offensichtlich. Und dann kommt er zum Menschen und sagt, das verstehe ich nicht. Warum der Mensch, der ja als Krone der Schöpfung bezeichnet wird, warum das mit so viel Schmerz verbunden ist, um die Welt, in die Welt zu kommen. Und kein Biologe, kein Gynäkologe, niemand kann das erklären, warum das bei Menschen anders ist. Dann muss man die Nase in die Bibel stecken, da werden wir erfahren, woran es liegt. Und Gott sagt, nach dem Sündenfall hatte er gesagt, dass wir sterben müssen, dass wir nicht ewig hier bleiben werden. Und er hatte dem Mann gesagt, er wird Mühe haben, seinen Acker zu bebauen. Das gilt nicht nur für die Bauern, das gilt für alle anderen, auch für die Wissenschaftler. Man müht sich ab, muss manches verwerfen, wieder neu bedenken. Es ist also auch da mit Diesel gesät. Und der Frau hat er gesagt, du wirst mit viel Schmerzen Kinder gebären. Das ist der Grund. Und das kann keine Forschung rauskriegen. Wir sehen schon, die Bibel beantwortet uns Fragen, die wir wissenschaftlich überhaupt nicht beantworten können. Und viele der Fragen sind von der Art, dass wir sie wissenschaftlich nicht beantworten können. Und dann gibt es einen Bereich, der überschneidet sich, wo wir wissenschaftlich sichere Aussagen treffen können und können das vergleichen mit der Bibel und dann stellen wir fest, das passt zusammen. Das ist wunderbar zu wissen. Und das gibt ein großes Vertrauen dann auch zur Bibel. Ich komme jetzt zum zweiten Argument des Unglaubens, nämlich, das wird so locker gesagt, der Mensch stammt doch auch nur vom Affen ab. Und das kriegen wir ja ständig präsentiert in allen möglichen populärwissenschaftlichen Sendungen. Es wird dann manchmal etwas präziser gesagt, dass Mensch und Affe gleiche Vorfahren gehabt haben. Also nicht so ganz direkt vom Affen, aber wir haben gleiche Vorfahren. Aber was würde eigentlich zu so einem Argument, was würden die Affen dazu sagen? Und dazu habe ich mal ein kleines Gedicht mitgebracht, dass wir uns das mal anhören, was die Affen dazu denken. Drei Affen saßen im Kokosnussbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt, was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht. Es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagen, das kann doch nicht sein. Kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab es noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld sich verdienen kann, um unnützes Zeug zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht es ihnen kaum noch zu Kleidern, die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es am Stoff und am Schneidern. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken, die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Puffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen ihr Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, von uns kann er nicht abstammen. Soweit einmal die Meinung der Affen, etwas lustig. Aber wie ist das eigentlich wirklich? Wenn wir Wissenschaft betreiben und wirklich echt beobachten, stellen wir fest, dass es zwischen dem Tierreich und dem Menschen einen riesigen, nicht nur einen kleinen, einen riesigen Unterschied gibt. Beim Affen ist zum Beispiel, das gilt für das ganze Tierreich, es gibt im gesamten Tierreich nicht das Phänomen der Sprache. Kommunikationssysteme, die gibt es, die sind auch hochintelligent, wenn ich mir ansehe, wie die Termiten zu Millionen einen Bau erstellen und dabei die Atemschläuche so genau machen, wie das ein Ingenieur mit Computern berechnen würde, das wissen die, wie die Durchmesser sein müssen für die Entlüftung. Das wissen die, aber das ist ihnen als Instinkt mitgegeben. Sie können das nicht, sie können sich darüber nicht unterhalten und können darüber auch keine Formeln anwenden, um das zu berechnen. Sie haben keine Sprache. Das gilt für alle Tiere. Sie haben auch kein Gewissen, nur was wir Menschen haben. Und wir haben die Fähigkeit zu denken. Wir können Gedanken denken, die wir vorher noch nie gedacht haben. Das erlaubt uns ja auch, Maschinen zu bauen, Ingenieurtechnik zu betreiben, dass wir Maschinen bauen, die es vorher nie gegeben hat. Wir bauen Flugzeuge, wir bauen Eisenbahnen, wir bauen alle möglichen Motoren und Schiffe, alles können wir machen, sogar Computer können wir bauen. Indem wir das überlegen, wie baut man eine Maschine, die rechnen kann, und dann gibt es findige Leute, die das tun können und das erfinden. Das kann kein Tier. Wir können schreiben, wir können lesen, völlig unbekannt im Tierreich. Alles das gibt es nicht. Wir Menschen haben die Frage nach kausaler Welterklärung. Wir wollen wissen, warum ist das so, wo kommen wir her? Ich habe nie gehört, dass eine Ameise diese Frage stellt oder eine Giraffe oder sonst irgendein Tier und auch kein Affe. Es wird immer nahegelegt, dass wir vom Tierreich abstammen. Nun, dahinter steckt ja der Gedanke der Evolution. Und die Frage stellt sich bei uns im 21. Jahrhundert, ob es diese Evolution, die so lautstark propagiert wird, ob es die wirklich gegeben hat. Antwort: Nein. Warum nicht? Wir wissen heute erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass alles, was sich im Bereich des Lebendigen, was dort vorkommt, dass alles von Programmen abhängt, die vorher erstellt worden sind. Alles. Die Form unserer Nase ist programmiert, da gibt es ein Programm für. Das Auge, da gibt es ein Programm für. Jedes Protein, das in unserem Körper hergestellt wird, das sind 50.000 sogar in unserem Körper, für jedes muss es ein eigenes Herstellungsverfahren geben. Das wissen wir heute, es braucht Programme. Auch die Schlangengifte mit ihren hochkomplizierten Giften, die kein Chemiker nachbauen kann, darum muss man immer die Schlangen anzapfen, um das Schlangengift zu bekommen. Das wird produziert in einer genialen Weise mit Hilfe von Programmen. Und die Programme steuern das, wie das geht. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, und das ist etwas ganz Neues, was wir vielleicht lernen müssen, was wir heute aber wissen. Jede Information ist eine geistige Größe. Wir können auch sagen, eine nicht materielle Größe. Information gehört nicht zur Materie. Es ist nicht eine Eigenschaft der Materie wie Energie oder Hitze, wie Wärme oder sonst etwas, sondern etwas, eine Größe völlig außerhalb. Und wir wissen, dass Information nur durch Intelligenz entstehen kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nie ist ein anderer Prozess gezeigt worden. Nie, auf der ganzen Welt nicht. Tausende von Evolutionstheoretikern suchen danach, wie Information entsteht. Keiner hat es sagen können. Information entsteht nur durch Intelligenz. Wenn wir aber so hochintelligente Systeme finden und das alles in den DNS-Molekülen programmiert ist, dann stellt sich die Frage, wer das programmiert. Es braucht einen genialen Programmierer dafür. Kein Mensch hat das programmiert. Es kann also nur außerhalb der Menschheit jemand sein. Und das ist der lebendige Gott der Bibel, der das programmiert. Wir sind ganz schnell bei Gott, bei der Gottesfrage, wenn wir nachdenken, wie Information entstanden ist. Da aber alles fest programmiert ist, braucht es keine Evolution. Weil jedes Tier, jedes Detail, auch am Menschen, überall, ist präzise vorausprogrammiert. Das ist der Grund aller Dinge. Und ein Programm kann sich auch nicht umwandeln in ein anderes. Das wissen wir auch aus der Computertechnik. Wenn man ein Programm hat zur Lösung der Nullstelle einer Funktion, dann kann man nicht dasselbe Programm benutzen, um Matrizen zu invertieren. Das geht nicht. Da muss man ein völlig neues Konzept machen, komplett neu ein Programm schreiben. Und so sehen wir, alle die Programme, die wir in unseren DNS-Molekülen geschrieben haben, sind durch den Schöpfer geschrieben. Die Evolution kann keine Information erzeugen. Jetzt kommt die Schlussfolgerung. Wenn in der Materie Information nicht entstehen kann, dann hat es demnach auch keine Evolution gegeben. Das ist ein Irrtum. Was wir beobachten, ist etwas, dass es Veränderungen in der Art gibt. Aber die sind immer innerhalb der Art. Das gibt es. Was ist das denn nun? Ist das durch Evolution entstanden? Antwort: Nein. Warum nicht? Ein Programmierer schreibt ein Programm auch für die Fälle, die im Augenblick noch gar nicht gebraucht werden, sondern in seiner Voraussicht weiß er, dass es den Fall geben wird und den Fall geben wird, und dann macht er entsprechende Teile im Programm, die das programmieren, und dann mit einer entsprechenden Go-To-Anweisung geht man in diesen Teil des Programmes, weil das dann durchlaufen wird. Und genauso hat es der Schöpfer gemacht, er hat das programmiert, und wenn es gebraucht wird, dann wird es eingesetzt. Also zum Beispiel können wir sagen, aus einem braunen Fuchs ist mal ein weißer Polarfuchs entstanden, weil das dort günstiger ist und gebraucht wird. Höchstwahrscheinlich wird es nie einen grünen Fuchs geben. Warum nicht? Weil der Schöpfer in seiner Verzweigung keinen Fall für einen grünen Fuchs vorgesehen hat. Wird nicht gebraucht. Also der kann so oft über eine grüne Wiese laufen, der wird dadurch nicht grün. Aber der weiße Fuchs ist programmiert. Und darum funktioniert das. Also das, was wir sehen, die sogenannten Adaptionen, sie sind auch vom Schöpfer voraus programmiert. Muss er auch können, denn er ist allwissend. Er weiß jeden Fall der Weltgeschichte, der sich da abspielt. Ich komme zur Frage Nummer 3. Es gibt so viel Leid in der Welt. Und wenn es so viel Leid in der Welt gibt, dann kann das kein liebender Gott gemacht haben. Dann weiß sich das irgendwo, das kann nicht sein. So ist sehr häufig diese Auffassung vorzufinden. Ich sagte schon, da ich sehr viele Briefe bekomme, hat mir neulich jemand aus Österreich einen Brief geschrieben und hat alle Fälle vorgesehen für das Leid. Und er sagt, erste Möglichkeit, entweder, wenn es diesen Gott gibt, dann will Gott das Leid beseitigen, aber er kann es nicht. Zweite Variante, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es auch nicht, oder er kann es und er will es. Dann hat er weitergedacht, er hat gesagt, es gibt keine anderen Möglichkeiten als diese vier, und dann gibt er zu allen vier Varianten eine Antwort und sagt, wenn Gott nur nicht will und auch nicht kann, so ist Gott schwach, und das trifft ja auf Gott nicht zu. Also das hat er ausgeschieden. Zweite Antwort, wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, passt auch nicht zu Gott. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig als auch schwach, passt auch nicht zu Gott. Wenn er aber will und kann, was sich allein für Gott geziemt, warum haben wir denn das Leid noch in dieser Welt? Also er hat sehr scharf mitgedacht, sehen wir, alle vier Möglichkeiten ist er durchgegangen, und die Frage ist ja jetzt an uns, dann muss ja eine Variante richtig sein. Eine muss ja stimmen, auch wenn er sie alle ausgeschieden hat, bis auf die letzte. Nun, ich habe herausgefunden, dass er sogar die richtige Antwort erwischt hat, nämlich Gott kann das Leid beseitigen, aber er will es nicht. Also verwundert uns etwas. Er kann es, aber er will es nicht. Und warum will er es nicht? Nun, wir müssen bedenken, müssen zurückgehen zum Anfang der Weltgeschichte. Der Mensch fiel in Sünde, und auf Sünde hatte Gott ein Gericht gegeben, und das Gericht war, dass wir sterben müssen. Und wie sterben wir in den meisten Fällen? Durch Leid, durch Krebs, durch irgendwelche Dinge. Wir gehen durch Leid und sterben. Auch wenn es ein Unfall ist oder sonst was ist, jedenfalls ist das eine Form des Leides. Und so leben wir also hier auf dieser Erde in einer Welt des Leides. Und man muss sich nur die Nachrichten jeden Tag ansehen. Und die Nachrichten berichten ständig vom Leid in dieser Welt. Es ist wirklich so, es ist Leid. Jetzt könnte ja Gott das Leid einfach wegtun, auf einen Schlag. Also sagt, ich habe mir das angesehen, dieses Leid, das ist ja furchtbar in dieser Welt, ich nehme das mal weg. Jetzt wollen wir mal ganz scharf mitdenken, was würde passieren, wenn Gott das Leid aus dieser Welt rausnehme? Was würde passieren? Nun, wir würden in unserer Sünde bleiben. Auf Sünde folgt der ewige Tod und wir würden alle wo landen? In der Hölle. Aufgrund unserer Sünde. Aber das will Gott nicht, sondern Gott will, dass wir in den Himmel kommen. Das ist sein Ziel. Darum hatte Gott den Herrn Jesus in diese Welt geschickt, damit einer für die Sünde bezahlt und damit wir, wenn wir zum Herrn Jesus kommen, er uns die Sünde abnimmt und wir dann, obwohl wir gesündigt haben, in den Himmel kommen. Und darum hat sich Gott so entschieden. Er hat gesagt, ich lasse das Leid in der Welt, aber in der Situation des Leides lasse ich das Evangelium verkündigen und dann können die Menschen das annehmen. Und so werden viele gerettet werden. Das ist der Grund. Verkürzt, man müsste das ausführlicher sagen, das ist die Kurzfassung davon, warum das Leid existiert, nämlich vom Sündenfall an. Es wird bleiben bis zum letzten Tag, aber Gott lässt uns in der Situation, weil wir dann vielleicht offen sind für die Botschaft der Bibel. Ich habe in vielen Fällen erfahren, wie gerade Menschen durch das Leid zum Glauben gekommen sind. Es gibt auch den Fall, wo jemand abgeschreckt ist durch das Leid und sagt, jetzt will ich mit Gott gar nichts mehr zu tun. Das gibt es auch. Aber in vielen Fällen habe ich erlebt, wo Leute dadurch gerade zu Gott fanden. Unvergesslich ist mir eine Situation, da hatte ich einen Vortrag von einer größeren Versammlung und habe hinterher eingeladen, zurückzubleiben, damit man sich bekehren kann zu Jesus. Und dann stand eine Frau da, waren einige gekommen und ich fragte sie, ich sagte, mich interessiert mal, wie kamen Sie eigentlich hierher? Was hat Sie eigentlich hier so hergebracht? Sind Sie eingeladen worden oder so? Nein, sagt sie, mich hat keiner eingeladen. Ich sage, aber wie kommen Sie hierher? Dann sagt sie, heute Morgen ist meine Oma gestorben. Und dann lag sie da, habe ich die Frage gehabt, wo ist sie jetzt? Und ich habe keine Antwort gehabt. Und sie sagte, ich gehe raus und da hängt ein Plakat mit dem Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod? Da dachte sie, da muss ich hin. Die Antwort suche ich. Und so kam sie hin und ihr wurde die Antwort gegeben und ihr wurde gesagt, wenn sie so weiterlebt, landet sie am falschen Ort. Aber sie ist eingeladen, von dem Herrn Jesus in den Himmel zu kommen. Und dann kam sie, hat diese Frau sich bekehrt. Die wäre nie zu einem solchen Vortrag gekommen, wenn nicht Gott den Todestermin gerade auf den Veranstaltungstag gelegt hat. Nun kann man sagen, da macht ja Gott ganz komisch. Ne? Meistens kriegen wir das ja nicht raus. Aber hier war mir das so deutlich, dass das gerade Gott, denn die Oma muss ja irgendwann, wie wir alle sterben, muss auch die Oma irgendwann sterben. Und da hatte Gott den Termin so gelegt auf diesen Vortragstag. Und dadurch wurde die Enkelin gerettet. Und sie war so etwa 30 Jahre alt. Wir sehen also, durch das Leid wurde sie gerettet, was sie erfahren hatte. Und da habe ich viele Beispiele in ähnlicher Weise, wo ich gesehen habe, dass gerade aus einer speziellen Leitsituation Gott Menschen rettet. Also er lässt uns in der Situation des Leides, das müssen wir ohne weiteres durchmachen. Wenn ich vom Leid rede, weiß ich genau, wovon ich rede, denn ich habe als Kind, als Neunjähriger oder davor sogar den Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen erlebt, mit Russeneinmarsch, mit allem, was es dort gegeben hat. Das kenne ich alles. Ich habe sehr viel Leid gesehen und bin selbst durch das Leid durchgekommen. Ist für mich ein großes Rätsel, ein großes Wunder. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nur dankbar sein, dass ich heute Abend hier stehe und nicht auch damals mit untergegangen bin bei all dem, was dort geschehen ist. Ich komme zum vierten Argument. Sagt jemand, an den Gott der Bibel kann ich nicht glauben. Der alttestamentliche Gott ist ein Gott des Blutes und des Krieges. Interessante Frage. Also alle die Fragen, wir merken schon, die das Argument genannt werden, haben ja alle was für sich. Im ersten Augenblick kann man dem immer ganz gut zustimmen. Aber bei näherem Hinsehen stimmt es dann nicht. Ist das wirklich so, dass im Alten Testament nur vom Blut und Kriegen die Rede ist? Das ist eine wunderbare Aussage, die wir in Jeremia 31, Vers 3 lesen, wo Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Das ist Altes Testament. Und wenn man jetzt sagt, im Neuen Testament ist alles wunderbar, kein Krieg, gar nichts, stimmt nicht. Da ist die Rede von Jesus, der uns Barmherzigkeit vorgelebt hat und der uns gezeigt hat, was Liebe ist. Aber im Neuen Testament steht auch, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn wir nicht erlöst sind, wenn wir nicht an den Herrn Jesus glauben und sterben, dann ist es schrecklich, sagt die Bibel. Ganz furchtbar. Und das steht im Neuen Testament. Also wir sehen, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament finden wir große Liebe ausgedrückt, aber die Bibel verschweigt uns auch nicht die schrecklichen Dinge. Wir müssen bedenken, wenn wir an die Sintflut denken, da sind Millionen von Menschen ertrunken, weil Gott das wollte. Das war Gericht. Aber auch im Neuen Testament, wenn wir eine Offenbarung lesen, dann erfahren wir, dass noch große, große Gerichte über die Welt kommen. Die werden noch viel schlimmer sein als das, was die Sintflut gezeigt hat. Also wir sehen, das ist nicht haltbar, sondern die Bibel ist ausgewogen und zeigt uns beides, die große Liebe Gottes, mit der er uns ruft, durch den Herrn Jesus. Aber er zeigt uns auch, wenn wir ohne Gott leben, wie gefährlich das ist, wie schlimm das ist. Ich bekam vor ein paar Tagen einen sehr, sehr kritischen Brief von einem Mann, der ein Buch von mir gelesen hatte, und er hatte sich so richtig Dampf abgelassen und hat geschrieben, wie schreckliche Dinge ich schreibe. Das war das Buch und die anderen Religionen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ich sage, Sie haben ja recht mit dem, was Sie sagen, wenn Sie so gegen die Christen schimpfen. Er hatte da aufgezählt, die Hexenverbrennungen, die Kreuzzüge und alles, das sind ja immer die Dinge, die sich tausendmal wiederholen. Ich sage, Sie haben ja recht, aber ich sage, die Leute haben doch gar nichts mit Jesus zu tun gehabt. Das können Sie doch Jesus nicht vorwerfen. Das haben die Menschen gemacht, die losgelöst von Jesus Christus und seinem Wort gelebt haben. Und dann habe ich ihm geschrieben, beschäftigen Sie sich doch mit der Bibel und glauben Sie dem, dann kommen Sie auch in den Himmel. Und ich möchte, dass Sie auch in den Himmel kommen. Da sind Sie viel zu schade zu, um in die Hölle zu kommen. Der so heftig war, schrieb mir jetzt zurück, ja, ich möchte mehr davon erfahren, schreiben Sie mir doch. Wir sehen also, es gilt darum, jeden irgendwo zu erreichen, dass sie auch das ewige Leben haben. Ich habe mir abgewöhnt, gegen Kritiker irgendwie massiv gegen anzugehen, sondern ihnen Recht zu geben. Denn irgendwas stimmt ja, was sie sagen. Die lügen ja nicht nur. Es ist ja irgendwas, was sie erlebt haben und was sie irgendwie vom Glauben auch abgehalten hat. Und dann gilt es, diesen Leuten auch nachzugehen. Fünfter Punkt, wir sind nur ein unbedeutendes Staubkorn im Universum. Und so sagt Nietzsche, wir sind ein kosmischer Eckensteher. Jacques Monod sagte, wir sind nur Zigeuner am Rande des Universums. Klingt sehr schön, stimmt nur nicht ganz richtig. Wir sind ja gar nicht am Rande des Universums. Wir wissen heute, dieses Universum hat eine Struktur, dass man nirgendwo den Mittelpunkt angeben kann, auch nicht den Rand, kann keiner benennen. Von der Art ist die Struktur. Also sind wir weder am Rande noch in der Mitte. Also auch das ist schon mal falsch, was da so locker gesagt wird. Es ist wahr, wir leben in einem riesigen Universum mit schätzungsweise 10 hoch 25 Sternen. Man kann ja gar keiner mehr zählen. Ein Menschenleben reicht nicht aus. Da habe ich mir mal überlegt, wenn man einen schnellen Computer einsetzt, um einmal den zählen zu lassen, bis zu dem letzten Stern, was wir so heute schätzen können aufgrund der Stellarstatistik. Dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen, wenn er pro Sekunde 10 Milliarden Sterne schafft. Ist das nicht gewaltig? Was würden wir sagen, wenn dieser Gott 73 Sterne gemacht hätte? Was würden wir dazu sagen? Was würden die Kritiker sagen? Die würden sagen, da ist Gott die Luft ausgegangen. da hat er nicht mehr geschafft. Also 73 hat er gerade noch hingekriegt und dann war Ende der Fahnenstange. Aber jetzt hat er so unglaublich viel gemacht, nur ist auch nicht gut. Jetzt kommen wir uns zu klein vor. Aber das ist der einzige Grund, warum Gott ein so riesiges Universum aufgespannt hat, mit so unvorstellbar vielen Sternen, damit wir daran die Größe Gottes erkennen. Ganz einfach. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist Ehre Gottes, wenn wir das beobachten. Wenn wir darüber staunen können, welch ein großer Gott das gemacht hat. Und ich glaube sogar, das hat er an einem Tag gemacht. Wer muss das mal vor? An einem Tag, am vierten Schöpfungstag, hat er ganz locker gesagt, es werde und es war. Dann war das da. Wer unendlich viel Macht hat, wie viel Zeit braucht er? Gar keine. Bei unendlich viel Zeit braucht man, bei unendlich viel Macht braucht, hat man keinen Zeitverbrauch, dann gelingt das im Nu. Und dieser Gott ist allmächtig, dann braucht er keine Zeit. Und darum ist ganz einfach anzunehmen, dass er das in einem Tag geschafft hat. Das ist noch viel zu lange, also hat er gar nicht voll ausgenutzt. Das ist noch viel zu lange gedacht, weil es kürzer schafft. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der das alles schafft. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, ein sehr heiß diskutierter Punkt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft in Deutschland. Die Politiker sind froh, dass sie sich nennen, dass sie sagen, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, auch in einer multireligiösen Gesellschaft. Alles ist erlaubt, alles okay. Alle Menschen sind erlaubt, das kann ich noch unterstreichen. Aber dann taucht die Frage auf, es gibt ja so viele Religionen, 1000 oder mehr. Die können ja nicht alle richtig sein, die widersprechen sich ja alle. Und so stehen wir vor einem Dickicht von Religionen und wissen gar nicht, welches ist die richtige. Ich hielt mal einen Vortrag an einer Schulklasse und da fragte ein Mädchen, sagen Sie mal, ich hatte gar nicht über die Hölle gesprochen. Sie sagte, können Sie mir wissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich sage, nein, das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, was jenseits von Raum und Zeit ist. Aber ich sage, es gibt eine Stelle, da kann ich Ihnen zeigen, dass es wirklich eine Hölle gibt. Und das ist unter dem Kreuz Jesu. Warum? Unter dem Kreuz Jesu, das ist die einzige Stelle, wo wir erkennen können, es gibt einen Himmel und es gibt auch eine Hölle. Und dort können wir auch erfahren, ob irgendeine Religion rettende Kraft hat. Warum? Wenn alle Menschen in den Himmel kämen, wäre das Kreuz nicht nötig. Das Kreuz stand in dieser Welt nur deswegen, weil alle Menschen, so wie wir sind, nicht in den Himmel kommen können, wegen der Sünde. Niemand kann das schaffen. Und weil das kein Mensch kann, hat Gott den Herrn Jesus in die Welt geschickt und am Kreuz für alle Sünden gesühnt. Für alle. Was wir Menschen überhaupt nur vollbringen können und tun können, wurde dort ein für alle Mal gesühnt. Unter dem Kreuz. Jetzt wissen wir, wenn wir die Geschichte im Neuen Testament lesen, dass Jesus zuvor im Garten Gethsemane war. Und Jesus hat sehr intensiv zum Vater im Himmel gebetet und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, kann dieser Kelch vorübergehen. Er wusste, was das eine harte Sache wird an dem Kreuz. Und er bat den Vater, dass ihm dieser Weg erspart bleibt. Was hat der Vater gesagt? Was hat er gesagt? Gar nichts. Er hat geschwiegen. Einfach geschwiegen. Dann betet Jesus ein zweites Mal. Und die Bibel berichtet uns, seine Schweißtropfen waren wie Blut. So angespannt war er. Und auch beim dritten Mal, beim dritten Gebet, hat der Vater nicht geantwortet. Warum nicht? Weil Jesus wusste, es gibt keinen anderen Weg der Errettung als nur durch sein vergossenes Blut am Kreuz. Wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, zum Beispiel durch irgendeine Religion, und dann hätte ja Gott sagen können, du mein lieber Sohn Jesus Christus, du musst nicht ans Kreuz. Die Inder haben schon eine ganz große Tradition, die haben eine Religion dort schon. Sie müssen nur nach Osten gehen und dann sollen sie doch die Religion annehmen und das tun, was die Leute sagen, und dann nehmen wir sie in den Himmel. Hat er das gesagt? Nein. Es gab viele andere Religionen, hätte er auch dahin schicken können. Selbst hier in Deutschland, wo die Germanen lebten, die hatten auch ihre Religion. Hätte er auch sagen können, schickt die Leute nach Old Germany. Gab es ja damals noch nicht so richtig, da gab es viele Stämme. Hat er auch nicht gesagt. Er hat keine Religion genannt, weil keine Religion rettet. Das ist das Ergebnis. Wir müssen also gar nicht suchen in den Religionen, sondern am Kreuz Jesu können wir eindeutig erkennen, es gibt nur diesen einen Weg der Rettung, sonst nichts. Aber dieser eine Weg, der rettet wirklich, der schlägt durch. Dort erfahren wir alle Vergebung von jeder beliebigen Schuld und wir werden frei an einem Tag. Sofort. Wer zu Jesus kommt, wird heil zu derselben Stunde, hat jemand in einem Gedicht, ein Lied geschrieben. Das ist es. Zur selben Stunde wurde der Zachäus rein und Jesus sagte, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Selbst dem Verbrecher, dem Schächer am Kreuz, dem sagte Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also die Kraft, die Vergebungskraft ist so unvorstellbar groß, es reicht für jede Sünde. Und es reicht für den Moment, wo wir kommen, gilt das. Also, dass wir nicht irgendwelche religiösen Übungen machen müssen, wenn wir alles das erfüllt haben, dann können wir in den Himmel kommen. Nein, so wie wir sind, kommen wir, machen die Sache fest und haben damit den Eintrag im Buch des Lebens, dass wir gerettet sind. Das gilt auch heute Abend für uns. Wenn jemand hier ist und sagt, ich habe nicht die Gewissheit, dass ich in den Himmel komme, der sollte unbedingt zurückbleiben zum Gespräch, dass wir das im Gebet festmachen. Und dann kannst du heute Abend nach Hause gehen in der Gewissheit, jetzt stehe ich auch im Buch des Lebens und wenn das Gericht kommt, werden die Bücher aufgeschlagen, mein Name steht drin, weiter marschieren. Das ist nicht toll? So einfach geht das. Da ist nichts Kompliziertes dran. Der Jesus hat nicht verlangt, dass wir irgendwelche Bußübungen machen oder nach Rom laufen oder was weiß ich, wir Menschen haben uns ja alles Mögliche ausgedacht. Alles brauchen wir nicht. Zum Himmel brauchen wir nur den Herrn Jesus, nur ihn. Und jeder, der einen anderen Weg sucht, ist auf einem Irrweg. So klar ist die Bibel, so ungeheuer präzise. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Wenn er niemand sagt, dann stimmt das. Und dann gilt das auch für die Leute, die vor seinem Kommen in diese Welt gelebt haben. Wenn die errettet sind durch die Dinge, die damals den Leuten gesagt wurden, dann war das ein Schattenbild auf Jesus hin und so sind auch sie durch das Blut Jesu gerettet. Also, dass man unter dem Strich sagen kann, jeder Mensch, der irgendwann im Himmel sein wird, er wurde gerettet durch das Blut Jesu. Auch wenn er es vielleicht nicht gewusst hat. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Also halten wir fest, alle Religionen haben die Eigenschaft, darin sind sie gleich, dass sie nicht retten können. Retten kann nur das Evangelium von Jesus. Aber das rettet sofort. Da schließe ich gleich die nächste Frage, die siebte an. Viele Menschen haben ja nie das Evangelium gehört. Sind die denn nun alle verloren? Nur deswegen, weil sie es nicht gehört haben? Das ist doch ungerecht. So wird mir oft gesagt. Zunächst mal können wir das ganz Grundlegende dazu einmal überlegen. Das kriegen wir durch Überlegung raus. Stellen wir uns einmal vor, da gibt es irgendwo im Dschungel, nehmen wir an in Südamerika, im Amazonasgebiet, noch einen Stamm, wo noch nie ein Missionar hingekommen ist. Nehmen wir an, das sind 200 Leute, die dort leben. Da war nie ein Missionar, die haben nie von Jesus gehört. Die haben nie eine Bibel in der Hand gehabt, nie das gehört und sterben irgendwann. Jetzt die Frage, sind die aufgrund der Unwissenheit alle gerettet oder sind sie alle verloren? probieren wir beides durch. Angenommen, sie sind alle gerettet. Was sollte man dann tun? Auf keinen Fall einen Missionar hinschicken. Denn die Erfahrung zeigt, wenn ein Missionar dorthin kommt und das Evangelium predigt, nehmen wir mal an, 10% des Stammes bekehren sich und folgen Jesus. Die anderen sagen, brauchen wir nicht. Also 10%, das können wir noch schnell ausrechnen, das wären 20 Leute von den 200 würden gerettet sein. Die anderen sind verloren. Also, Konsequenz, wir bauen eine große Mauer drumherum, so wie die Berliner Mauer, und sagen, hier darf niemals ein Missionar hinkommen. Hier darf nie eine Bibel hinkommen, denn die sind ja gerettet aufgrund ihres Nichtwissens. So müsste man ja reagieren. Aber das hat ja Jesus nicht aufgetragen. Er hat ja gesagt, also Leute, geht hin zu allen Menschen und verkündigt allen das Evangelium. Egal welcher Stamm, egal welches Volk. Also können wir den Rückschluss schließen, demnach sind sie auch nicht gerettet. Sie sind also verloren. Und sie müssen gerettet werden dadurch, dass ihnen das Evangelium verkündigt wird. So ist erstmal der Grundbestand. Das müssen wir festhalten. So ist die Situation. Und jetzt gibt es noch ein Aber. Und das Aber müssen wir mal genauer uns ansehen. Wie war das eigentlich bei Hiob? Hiob war ein Mann, der noch nicht mal die Gebote Gottes kannte. War unbekannt. Er lebte ja nach allem, was wir annehmen, bevor die Gebote vom Sinai gegeben wurden. Aber er lebte rechtschaffen vor Gott. Also können wir annehmen, den Hiob werden wir im Himmel sehen. Ohne dass er die Gebote gehabt hat, ohne dass er Jesus gekannt hatte, der ist im Himmel. Und wie war das bei David? Der hat auch nicht Jesus gekannt und die Verkündigung, obwohl er im Psalm 23 von Jesus geschrieben hat, durch Eingabe des Heiligen Geistes. Aber er hat das getan, so recht und schlecht, was er konnte, was damals gesagt wurde, was Sünde beseitigt, und den werden wir im Himmel auch wiederfinden. Und dann kommt die Zeit, wo Jesus in die Welt kam und wo Paulus in die Welt geschickt wird mit der Botschaft, bekehrt euch zu Jesus, dann habt ihr das ewige Leben. Jeder, der heutzutage im 21. Jahrhundert in eine Evangeliumsversammlung kommt, wie diese und wie viele hier stattfinden, auch jeden Sonntag, hat mehr vom Evangelium gehört und verstanden als Jeremia, Daniel oder all die Propheten, einschließlich Mose und alle, die im Alten Testament. Wir sind viel besser informiert. Wir sind darum auch in einer größeren Verantwortung. Und der Jesus hat gesagt, denn welchem viel gegeben ist, von dem wird man viel suchen. Und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern. Das heißt, von uns wird der Jesus die größte Forderung stellen bezüglich Bekehrung, weil wir alles gewusst haben. Und wenn wir das nicht tun, sind wir verlorene Leute, weil wir so unglaublich gut informiert sind. Wir wissen ganz präzise, was uns in den Himmel bringt. Darum können wir uns klar entscheiden. Aber jetzt will ich nochmal zu dem Stamm zurückkehren. Der Jesus berichtet in Matthäus 25 eine sehr bemerkenswerte Sache. Ein Text, der mich schon immer angesprochen hat, weil ich den so wunderbar fand. Und da sagt der Jesus zu Leuten, ihr habt mich gekleidet, weil ich nackt war. Ihr habt mich besucht, weil ich krank war oder gefangen war. Und da sagen die, wir haben dich nicht besucht. Wir wissen gar nicht, wer du bist. Nie haben wir von dir gehört. Und er sagt Jesus, doch, das, was ihr einem der Geringsten hier getan habt, das habt ihr mir getan. Geht ein zur Freude des Herrn, zum ewigen Leben. Die hatten nie von Jesus gehört. Aber was haben sie getan? Sie haben in Barmherzigkeit gehandelt. Und das ist ein sehr, sehr markanter Punkt des Evangeliums, dass wir in Barmherzigkeit handeln. Das heißt, der Jesus wird etliche Menschen retten, auch aus diesem Stamm, den ich da erwähnt habe, die Barmherzigkeit geübt haben, ohne je von Jesus gehört zu haben. Sie haben sehr wenig gewusst, nur das, was ihr Gewissen ihnen angezeigt hat, und sie haben in Barmherzigkeit gehandelt. Und so dürfen wir wissen, dass solche Menschen, obwohl sie nie von Jesus gehört haben, auch durch den Herrn Jesus in den Himmel kommen. aufgrund ihres barmherzigen Handelns. Da fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein, die ich erlebt habe nach dem Krieg. Wir waren auf die Insel Föhr gekommen, vom Osten, von Ostpreußen damals hier in den Westen. Und es war zu damaliger Zeit eine völlig andere Zeit als die Flüchtlingssituation, die wir jetzt hier in Deutschland haben. Wir haben alles, die werden versorgt mit Wohnung, mit Essen und Trinken, alles kriegen sie, ist ja auch gut so. Aber damals war hier im zerbombten und zerschlagenen Deutschland Hungersnot. Und ich kann mich erinnern, was ich für einen Hunger gehabt habe. Ich war so abgemagert, dass der Arzt mir Leberdran verordnet hat. Da musste ich jeden Morgen einen Löffel Leberdran bekommen, damit ich nicht ganz verhungere. So schlimm war das. Und dann erinnere ich mich an einen Tag, wir Kinder spielten draußen und da kam eine Frau auf mich zu, weiß gar nicht, warum sie mich ausgesucht hatte, und kam mit einer Schnitte mit Schmalz beschmiert zu mir und gab mir das. Ich denke, was ist das hier? Ich habe das so mit Freude angenommen, das war so kostbar, ein Schmalzbrot, das gab es gar nicht. Und das schenkt die mir. Und dann verschwand sie auch, wie war weg. Aber das habe ich nie vergessen, obwohl das jetzt schon zig Jahre her ist. Das habe ich nie vergessen. Und was meint ihr, ob der Jesus das vergessen hat? Nein. Die hat in Barmherzigkeit gehandelt, weil sie diesen verhungerten Jungen dort sah und sagte, dem muss ich ein Schmalzbrot bringen. Das war barmherzig. Und so meine ich, dass solche Menschen, die so barmherzig gehandelt haben, vielleicht hat die gar nicht geglaubt, weiß ich ja nicht, ich habe sie ja nie weiter kennengelernt, dass sie im Sinne Jesu gehandelt hat und der Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Geht ein zu der Freude des Herrn in alle Ewigkeit. Ich komme zum achten Punkt. Wie ist das mit meiner Zeit? Geht noch, ja? Okay. Die Christen sind auch nicht besser. Ein schönes Argument. Ne? Also alle Argumente haben ja etwas für sich, muss ich schon sagen. Also deswegen nehme ich Kritiker immer sehr ernst. Denn sie haben immer zu ihrem Argument einen Grund. Das hat einen tiefen Grund. Entweder sind sie mit Menschen zusammengekommen, wodurch sie enttäuscht wurden bezüglich des Evangeliums oder was auch immer. Dann gilt es, diesen Menschen zu helfen. Und so hier auch, die Christen sind auch nicht besser, sagt jemand. Aber im ersten Petrusbrief lesen wir, Kapitel 4, Vers 17, denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes zuerst. Wenn Gott Gericht hält, hält er zuerst Gericht am Hause Gottes. Also gar nicht bei den Ungläubigen, bei uns fängt er an. Das sollten wir auch wissen. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Danach werden wir mal beurteilt. Und wir werden alle einmal vor diesem Richterstuhl erscheinen. Auch die Gläubigen. Das ist darum sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. Also, ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag in einem Gefängnis. Und hinterher nach meiner Predigt kam ich auch ins Gespräch mit ein. Und dann fragte ich ihn, ich sage, sagen Sie mal, warum sitzen Sie hier in? Da sagt er, ich hatte Streit mit meiner Frau. Und ich sage, wissen Sie, habe ich auch schon gehabt. Aber ich sage, wir machen das denn so, dann sprechen wir darüber und dann gibt es einen Kuss drauf und dann ist die Sache vergeben und vergessen. Ich sage, deswegen kommt man nicht ins Gefängnis. Naja, sagt er, ich hatte einen Hammer in der Hand. Ich sage, stellen Sie sich vor, ich bin gar nicht handwerklich begabt, aber ich habe schon mal einen Hammer in der Hand gehabt und habe einen Nagel in die Wand geschlagen für ein Bild. Aber auch, ich sage, auch deswegen kommt man nicht ins Gefängnis. Und da sagt er, ja wissen Sie, die Frau ist dabei gestorben, weil er den Hammer in der Hand hatte. Er hat mehr gemacht, er hat sie erschlagen. Das wollte er aber nicht sagen. Aber in dem Moment, als wir Schritt für Schritt weiter waren, was ist seine Antwort? Er sagt, gucken Sie sich mal den an. Der hat sogar zwei umgelegt. Also er war besser noch. Er konnte immer einen finden, der besser ist. Und da sehen wir, das ist höchstwahrscheinlich eine Taktik von uns Menschen. Wenn wir schlecht gehandelt haben, da finden wir mit Sicherheit einen, der noch schlechter ist. Mit Sicherheit. Das ist gar kein Problem. Aber das ist nicht die Frage, die Gott uns stellt, sondern er stellt uns direkt die Frage, wer bist du und wie hast du gehandelt? Das ist keine Entschuldigung, dass da anders ist. Ich komme zum 9. Argument. Da hatte ich eingeladen zum Gespräch nach einer Predigt und ich habe gesagt, da kann man hochkommen in den Raum dort oben und da können wir die Sache festmachen. Und da kam eine junge Frau hoch, die war gerade die erste auch. Ich schätze sie auf 20 Jahre alt, sehr jung noch. Aber ich sage, das ist aber schön, dass Sie gekommen sind. Sie wollen sich ja heute sicher bekehren. Nein, sagt sie, das will ich nicht. Ich sage, warum nicht? Na, sagt sie, gucken Sie doch mal, wie jung ich bin. Ich habe doch noch ein ganzes Leben vor mir. Wissen Sie, ich werde, wenn ich nachher alt bin, irgendwann, nicht, dann werde ich auch irgendwann mich auch bekehren. Ich sage, wissen Sie, dieses Spiel macht Gott gar nicht mit. Wenn Gott uns ruft, dann gibt er uns einen Gestellungsbefehl fürs Heute und nicht fürs Morgen. Dann sind wir heute gefragt und nicht im Morgen. Und dieses Spiel macht Gott schon gar nicht mit. Ich sage, da kann ich Ihnen Brief und Siegel drauf geben, dass Gott das nicht mitspielt, dass Sie so kalkulieren und sagen, wenn ich alt bin, mache ich das. Erstmal wissen Sie gar nicht, ob Sie so alt werden, ob Sie die Chance überhaupt haben. Vielleicht fahren Sie ja im Auto gegen Baum und sind tot oder was auch immer. Dieses Spiel macht Gott nicht, sondern Gott ruft uns mit einem heiligen Ruf in dem Moment, wo er es will. Und dann erwartet Gott von uns eine Antwort. Ich sage außerdem, es wird in der Bibel nur einmal berichtet, dass jemand kurz vor seinem Tod noch errettet wurde. Das war der Schächer am Kreuz. Bei dem war das. Und das ist geradezu eine Ausnahme, ein Ausnahmefall, dass das möglich ist. Das ist ein schlechtes Konzept, wenn wir sagen, ich habe noch so viel Zeit, bin noch so jung, dann bekehre ich mich mal. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der auch sehr häufig gesagt wird, mit dem Tod ist ja alles aus. Aus und vorbei. Dann verwese ich, dann ist alles vorbei. Wie oft wird das gesagt? Dann frage ich mich, welche Informationsquelle haben die dafür? Welche Informationsquelle hat ein Atheist, dass dann alles aus ist? Doch keine. Er lebt völlig informationslos. Die Bibel aber sagt uns, dass es unmittelbar in der nächsten Sekunde nach dem Tode gleich weitergeht, sofort. Also wir ruhen da nicht irgendwo auf der Pritsche oder was weiß ich, sondern wir leben augenblicklich weiter. Und nach meiner Erkenntnis ist es das, was der Jesus Paradies nennt, was er dem Schächer gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist nicht der Himmel. Das Paradies ist auch fälschlicherweise, wie es oft gesagt wird, nicht der Garten Eden, wo man sagt, das war das Paradies. Das war kein Paradies. Warum nicht? Da gab es die Schlange. Da gab es die Möglichkeit, verführt zu werden. Im Paradies nicht mehr. Das Paradies ist ein Ort der Erlösten. Und das sagt ja der Jesus in Lukas 16, wo er spricht von dem Lazarus und dem reichen Mann und wo er ganz deutlich sagt, der eine war gestorben und er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Das ist ein anderes Bild für Paradies, ein Synonym. Und der andere, der saß in seiner Qual in der Hölle. Die haben am selben Ort gewohnt. Denn der Lazarus lebte ja von dem, was vom Tisch des Reichen abfiel. Am selben Ort haben sie gelebt, aber jetzt im Tod haben sie beide einen anderen Aufenthaltsort. Beide weit voneinander entfernt. Der eine lebt am Ort der Herrlichkeit, in der Nähe Gottes, in der Nähe Jesu, und der andere lebt in der Finsternis, lebt weit weg von Gott. Und ich glaube, eine Frage oder eine Klage, eine Selbstanklage in der Hölle wird die sein, warum habe ich eigentlich nicht gewollt, als ich geladen wurde zum Himmel? Warum nicht? Und der Jesus beklagt das auch für sein Volk. Vor den Toren Jerusalems sagt er: Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken sucht und sammelt. Und jetzt kommt dieser traurige Nachsatz: Aber ihr habt nicht gewollt. Wir sehen also, zwischen Himmel und Hölle steht das eine einzige Wort: gewollt oder nicht gewollt. Das trennt uns. Von Gott trennt uns nicht eine Sünde. Und sei sie noch so schwer, die trennt uns nicht von Gott, weil wir sie unter dem Kreuz vergeben bekommen. Wer ehrlichen Herzens kommt, ihm wird vergeben. Aber wenn wir sagen, ich habe nicht gewollt, dann ist uns nicht zu helfen. Ich würde sagen, das ist vielleicht die schlimmste Sünde, die es gibt. Wenn wir das Evangelium gehört haben und wenn wir sagen, ich habe nicht gewollt, ich will nicht, brauche ich nicht. Das ist das Allerschlimmste. Aber das Größte, was uns passieren kann in dieser Welt, ist, wenn jemand sagt, ich habe gewollt, ich will. Also das ist gewaltig. Da kann ich nur sagen, hurra. Der hat gewonnen, wer sagt, ich will. Ich hatte Vorträge in Namibia, habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, habe ich eingeladen zum Gespräch hinterher. Und da kamen zwei leibliche Schwestern, die waren so 30, 32, schätze ich sie mal, so ungefähr. Und dann frage ich immer, wenn die Leute kommen, ich sage, warum sind sie gekommen, um zum Gespräch zu beginnen. Und da sagten die, wie aus der Pistole geschossen, beide, aber fast gleichzeitig, wir wollen in den Himmel. Also so deutlich höre ich das selten. Aber wir wollen in den Himmel. Euch sagt das prima, Ihnen kann geholfen werden. Gar keine Frage, habe ich schon gleich gesagt. Aber ich sage, jetzt interessiert mich das mal, warum Sie das so präzise formulieren können. Was hat Sie dazu geführt? Und dann gaben Sie mir folgende Antwort. Sie sagten, wir sind in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, wir sind 6 Geschwister und es wurde jeden Tag bei uns gebetet, die Bibel wurde gelesen und wir konnten das nicht mehr ertragen und dann sind wir ausgeflippt, weg. Wir wollten den frommen Kram nicht mehr und haben uns auf den Weg gemacht und sind nach England gegangen und haben unser Leben so gelebt, wie wir wollen. Wollten nichts mehr davon wissen. Also von all dem hatten sie sich losgesagt. Und dann starb der Vater. Und dann sind sie natürlich zur Beerdigung. Und auf der Beerdigung wurde immer über den Himmel gesprochen, dass der Vater im Himmel ist, dass der Vater im Himmel ihn angenommen hat. Wurde sehr viel über den Himmel gesprochen. Das haben sie alles dort sich anhören müssen. Und dann hat sie jemand eingeladen zu den Vorträgen, die ich in Windhoek hielt. Da waren die beiden gekommen. Und dann sagten die, und Sie haben heute auch so viel über den Himmel gesprochen. Jetzt ist uns bewusst und klar, wir wollen auch in den Himmel. Ich sage, das verstehe ich jetzt. Und dann haben die freudigen Herzens sich zum Herrn Jesus bekehrt. Aber richtig, das war richtig echt. Da merkte man, das war reif. Die haben gesehen, wie das Lodderleben aussieht, wenn man ohne Jesus lebt und bewusst über die Stränge haut. Und jetzt haben sie die Sehnsucht zum Himmel gehabt. Und sie fanden in Jesus den Himmel. Den Herrn Jesus zu finden, ist gleichbedeutend, den Himmel gefunden zu haben. Das ist so großartig. Und ich freue mich, egal wo ich hinkomme, an welchem Ort, in welchem Land, ob in Japan oder Neuseeland, wo ich überall war, immer sind Menschen da, das ist das Großartige, von denen der Herr Jesus will, dass sie alle, die da sind, in den Himmel kommen. Das ist sein Wunsch, das ist sein Wille. Das möchte er. Er möchte uns einmal alle im Himmel sehen. Das gilt auch heute Abend für uns. Der Wille Gottes ist so, dass keiner von uns ausgeschlossen sein soll vom Himmel. Ich finde, das ist Güte und Barmherzigkeit Gottes, dass er das von jedem von uns will, von jedem. Egal, woher wir kommen, was wir denken, auch egal, was für eine Religion wir haben, es spielt alles keine Rolle. Bei dem Herrn Jesus gibt es keine Bedingungsparameter. Nur einen, ob ich will oder nicht. Und wenn ich sage, ich will, habe ich schon gewonnen. Dann nimmt er mich mit breit ausgestreckten Armen entgegen, das lernen wir ja auch aus diesem schönen Gleichnis vom verlorenen Sohn, der auch alles verkloppt hatte, nicht wahr, und dann nach Hause kam. Und wie der Vater ihn mit breiten Armen aufnimmt und sich freut, er ist zurückgekommen. Der hat das Vaterhaus erreicht. Und so soll es auch heute Abend sein, wenn jemand sagt, diese Gewissheit des Himmels habe ich nicht. Ich habe schon viel gehört, so wie diese beiden jungen Frauen, viel gehört, aber ich habe das nie richtig festgemacht. Ich habe mich nie richtig bekehrt. Das steht noch aus. Dann sage ich, heute ist eine Gelegenheit. Warum gehen wir daran vorüber? Wir sind geladen, nicht von mir, sondern von dem Herrn Jesus höchstpersönlich, weil er uns lieb hat und weil er will, dass wir ewig bei ihm im Himmel sind. Wir alle, weil er uns lieb hat. Das ist der Grund. Und darum dürfen wir uns auf den Weg machen. Ich stehe gerne bereit, auch Pastor Rona, gerne bereit, wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt so im Gebet festmachen, ich möchte meine Schuld loswerden, der darf zurückbleiben und dann dürfen wir in großem Frieden nach Hause gehen, weil der Jesus uns alles vergeben hat und weil er sagt, ich habe gerade auf dich noch gewartet, dass du kommst, dass du auch im Himmel bist. Das wäre der größte Sieg. Und der Jesus hat gesagt, wenn nur einer kommt, ist eine riesige Freude vor den Engeln Gottes. Wenn nur einer umkehrt, wie viel mehr freut sich der Vater im Himmel und der Jesus, wenn er sagt, mein Kreuz war nicht umsonst. Es gibt Menschen, die kommen. So segne uns der Jesus und unser Vater im Himmel in unserer Entscheidung. Ich möchte mit uns beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir in Jesu Namen für diesen Abend. Herr, wir danken dir für dein verbindliches Wort, dass alles stimmt. Wir dürfen allem glauben. Das hätten wir nie rausbekommen durch eigenes Nachdenken, durch keine Philosophie und durch keine Wissenschaft. Aber du hast uns lieb und du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Und Herr, ich danke dir für deine Güte, dass jeder kommen kann, ohne Ausnahme, wer wir auch sind. Nur aus dem einen Grunde, weil du uns lieb hast. Gib, dass wir daran nicht vorübergehen. Das Schlimmste ist, wenn die Liebe nicht mit Gegenliebe beantwortet wird. Das wäre ein Brunnen ohne Wasser. Und so schenke es uns, dass wir dich auch lieben, Herr Jesus, denn du hast uns zuerst geliebt. Und schenke uns, dass wir uns auf den Weg zu dir hin begeben. Denn du wartest auf uns. Du hast noch viele Plätze frei in deinem Himmelreich, dass wir sie besetzen. Danke dafür. Amen. Wir können es jetzt gleich so machen, dass wer noch Fragen hat,